Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Bienvenidos. Willkommen zum Onda Info Nummer 63. Am 26. Juli 1953, vor 50 Jahren, erstürmten ein kleiner Haufen noch nicht bärtiger Rebellen und noch weniger bärtiger Rebellinnen die Militärkaserne in Santiago de Cuba. Dies sollte der Startschuss für die revolutionäre Beseitigung der Diktatur werden. Das Unternehmen schlug fehl. Ein Großteil wurde sofort erschossen, einige, wie Fidel Castro, gefangen genommen. Nach einer Amnestie und Exil in Mexiko kehrten sie 3 Jahre später, inzwischen bärtig, auf einer kleinen Yacht zurück. Diesmal mit mehr Erfolg. An Silvester 1958 erreichten Che Guevaras Guerillaeinheiten die Hauptstadt Havanna. Der Diktator Batista war mitsamt dem dekadenten System von der Insel geflohen. Das war unser kleines Kalenderblatt, unsere heutigen Themen. An Silvester 1994 begann in Chiapas der indigene Aufstand. Auch mit der Erstürmung einer Kaserne. Inzwischen äußern die zapatistischen Gemeinden selbst ihre Anliegen, ihre Lieder und ihre Forderungen. Und zwar per Rundfunk. Nun haben auch die Onda-Zuhörer und Zuhörerinnen das Privileg, die Stimmen des südlichen Mexikos hören zu können. Per Rundfunk, aber auch als Massendemonstration, muss der bolivianische Präsident Gonzalo Sánchez de Lozada das hören, was die Spatzen von den Dächern zwitschern. Nämlich, dass seine Politik nach 50 Monaten Amtszeit einen einzigen Scherbenhaufen hinterlassen hat. Und dass der Bevölkerung der Kragen platzt. Zusätzlich Nachrichten aus Ecuador, Mexiko, Venezuela und Kolumbien.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Seit dem 18. Juli ist Katia TV, ein kommunitäres Basisfernsehen in der venezolanischen Hauptstadt Caracas, wieder auf Sendung. Der Sender war eine Woche zuvor auf Anordnung des Chavez-feindlichen Bürgermeisters der Hauptstadt, Alfredo Peña, geschlossen worden. Nach Protesten von Unterstützern in Caracas und von Reportern ohne Grenzen und nach einer Klage der Interamerikanischen Menschenrechtskommission gegen den Bürgermeister musste Peña zurückrudern. Inzwischen dementiert er, die Schließung angeordnet zu haben. Auch auf Druck der Staatsregierung, die die partizipativen Basismedien unterstützt, wird der Zwischenfall ein parlamentarisches Nachspiel haben. Die Stadtverordnetenversammlung von Caracas richtete eine Untersuchungskommission ein.
In Ecuador steht zur Debatte, ob sich die Partei Pachakutik weiter an der Regierung Gutiérrez beteiligen wird. Der erzwungene Rücktritt der Ministerin für Bildung und Erziehung, Rosa Maria Torres, hat die heftigen Widersprüche zwischen der Indigena-Partei Pachakutik und der Partei von Gutiérrez, Sociedad Patriótica, erneut zutage gefördert. Pachakutik ist der politische Arm der Indigena-Vereinigung CONAIE, welche maßgeblich am Sturz des Präsidenten Mahut im Jahre 2000 beteiligt war. Während auf Ebene der Regierung über Regierungsstil und Illoyalität von Ministern und anderen Funktionären gestritten wird, bläst die Basis wieder einmal zur Rebellion. Der Vertrauensvorschuss, den Gutiérrez bisher bei linken Gruppen genoss, scheint aufgebraucht. So fand am 16. Juni in Quito ein Treffen 3000 Delegierter verschiedener linker Gruppen statt, welche seine neoliberale Wirtschaftspolitik und die Beteiligung am Plan Colombia scharf kritisierten. Entgegen den Erwartungen habe Gutiérrez sich nicht für eine Rücknahme der Dollarisierung eingesetzt und den Prozess der Privatisierung öffentlicher Infrastruktur nicht gestoppt. Außerdem kooperiere er weiterhin mit dem EWF, von dem Ecuador erst im Mai einen 205 Millionen Dollar Kredit erhalten habe. Die Konferenz rief für den 21. August zu einem nationalen Aufstand gegen diese Politik des Verrates auf. Ob sich die CONAIE daran beteiligen wird, ist noch unklar. Einerseits droht sie mit Protesten und äußert grundlegende Kritik an der Regierung. Andererseits ist sie durch die Verbindung mit Pachakutik zu einer gewissen Loyalität verpflichtet. Für den 8. August ist eine Entscheidung anvisiert. Vorher soll eine Basisbefragung durchgeführt werden. Ohne eine Beteiligung der CONAIE an den Protesten gegen die Regierung, die sich in der Vergangenheit als effektivste mobilisierende Kraft erwiesen hat, werden sich die Forderungen nur schwer durchsetzen lassen.
Seit Seit der Präsidentschaft Uribes in Kolumbien haben sich die Chancen für eine friedliche Lösung des bewaffneten Konflikts zunehmend verschlechtert. Eine militärische Niederschlagung der Guerilla mit Hilfe von US-Militärunterstützung stand im Mittelpunkt seiner Politik. Nun verhandelt die Regierung mit den rechtsgerichteten Paramilitärs, die sich auch dem Kampf gegen die Guerilla verschrieben haben, über eine Entwaffnung und Wiedereingliederung in die Zivilgesellschaft. Während sich die Regierung direkt mit den Führern der Paramilitärs an einen Tisch setzt und über Straffreiheit diskutiert, sollen Verhandlungen mit der für soziale Reformen kämpfenden FARC-Guerilla unter Vermittlung der UNO außerhalb Kolumbiens stattfinden. Solange jedoch eine juristische Aufarbeitung sowie Wiedergutmachung der Verbrechen seitens der Paramilitärs nicht stattfindet, wird auch der Friedensprozess zum Scheitern verurteilt bleiben.
Wochen nachdem Gonzalo Sánchez de Lozada die Regierung Boliviens übernommen hat, hat sich das Saldo der Toten auf Seiten der sozialen Organisationen auf 60 erhöht. Das kleine südamerikanische Binnenland findet keine Ruhe und immer wieder spielen die Naturressourcen wie Wasser, Erdöl und Gas eine Rolle. Am 24. Juli kam es zu einem Toten und 17 Schwerverletzten, als die Polizei auf eine Gruppe Demonstranten schoss, die eine Erdgaspumpstation besetzt hielten. Die Einwohner des Dorfes Santa Cruz del Sada, 150 Kilometer vom wirtschaftlichen Zentrum Santa Cruz de la Sierra entfernt, hatten die Pipeline unterbrochen, die das Gas in die Großstädte befördert. Sie forderten den Bau von Straßen, den Ausbau des Stromnetzes und die Errichtung eines Waldreservates.
Erdgas ist in Bolivien ins Zentrum der Diskussion geraten, seit die Regierung den Billigexport dieses Energieträgers ankündigte. Im Vorfeld protestierten bereits tausende Rentner nicht nur gegen die Kürzung ihrer Altersversorgung, sondern auch gegen den Export des Erdgases. Sie warnten in der Hauptstadt La Paz die Regierung davor, die Renten zu kürzen und den Export der natürlichen Ressourcen zu beschließen. Ihr Vertreter Quintana erklärte, dass die Rentner die Interessen des Landes verteidigen. Diese würden nicht wahrgenommen, wenn das Gas als Rohstoff exportiert werde. Auch Ökologieorganisationen kritisierten scharf die Energiepolitik der Regierung, die den Billigexport von Rohstoffen in die USA fördert, anstelle sie für eine nachhaltige Entwicklung des Landes einzusetzen. Nur 18% des Rohgases bleiben derzeit im Land. Die Förderung und die Produktion dieses Produktes liegt in den Händen transnationaler Konzerne. Auch der angekündigte Export über Chile wird von der Rentnerorganisation kritisiert.
Wenn Chile Erdöl will, dann her mit der Küste.
Damit erwähnen die Demonstranten den Zugang zum Pazifik. Bolivien hatte seinen Seezugang aufgrund des Pazifikkrieges 1879 an Chile abgeben müssen. Die Demonstranten protestierten auch gegen die Einrichtung der gesamtamerikanischen Freihandelszone, die für das Jahr 2005 vorgesehen ist, sowie für die gesetzliche Verankerung der Krankenversicherung. Sie nehmen so Stellung gegen deren angekündigte Privatisierung und deren Ausplünderung durch die politischen Parteien. Dazu der Vertreter der Rentner, Robert Kalasic.
Die Kasse ist eine politische Beute, praktisch ein Selbstbedienungsladen der politischen Parteien. Sie muss institutionalisiert werden. Das Chaos in der staatlichen Krankenversicherung muss aufhören.
Am Protest nahm auch das Komitee für die Verteidigung des Staatseigentums teil. Dies sprach sich gegen jeden Export des Erdgases aus. Ihr Sprecher Jorge Tellies erklärte, man sollte zuerst an das eigene Land denken und das Erdgas in Bolivien verarbeiten.
Es ist eine Herausforderung für das gesamte bolivianische Volk. Es geht um unsere Zukunft, die Zukunft unserer Kinder. Wir sollten nicht den Feind stärken, wir sollten unsere Rohstoffe nicht veräußern. Wir dürfen nicht dulden, dass die Regierung von Sánchez de Lozada das Eigentum und die Kontrolle über die strategischen Rohstoffe veräußert, ohne was dagegen zu tun. Das bolivianische Volk muss darauf reagieren, das ist eine Überlebensfrage.
Auch der ehemalige Militäroberst David Vargas, der aufgrund seiner Befehlsverweigerung und Opposition zum Verkauf des Erdgases entlassen wurde, beteiligt sich an den Protesten. Er spricht sich auch gegen den Gasexport über Chile aus. Eine eigene Kandidatur für eine politische Partei bei den Kommunalwahlen 2004 lehnt er jedoch ab.
Mich interessiert mehr die Bedeutung des Erdgas für das kollektive Bewusstsein der Bolivianer als jegliche Staatsregierung oder Präsidentschaft. Mich interessiert mehr, dass jeder sich als Mitglied der Gemeinschaft bewusst ist, was das Gas für alle Bolivianer bedeutet. Sonst werden uns in 30 Jahren unsere Kinder und Enkel vorwerfen, nichts getan zu haben, um uns gegen diese neue Vereinnahmung aufzulehnen und dagegen, dass man uns rechtswidrig das wegnimmt, was für unsere Kinder und für unsere Zukunft bestimmt ist.
Die Antwort der Regierung auf die Proteste ist ein beklemmendes Schweigen. Statt einer öffentlichen Auseinandersetzung setzt sie auf Meinungsumfragen, die den Export befürworteten, obwohl dieser von breiten Teilen der Gesellschaft abgelehnt wird.
Sie wollte erst wieder nach Kuba zurückkehren, wenn Fidel Castro nicht mehr an der Macht ist. Er wollte 115 Jahre alt werden. Diese Wünsche gingen nicht in Erfüllung. Celia Cruz starb am 16.07. im Alter von 77 Jahren in New Jersey. Compay Segundo starb am 14.07. im Alter von 95 Jahren in Havanna. Compay Segundo wurde am 18. November 1907 in Siboney in der Nähe von Santiago de Cuba geboren. Der lebensfrohe Musiker war bereits in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts als Sänger, Gitarrist und Klarinettist in Kuba bekannt. Später arbeitete er jahrelang als Landarbeiter und Zigarrenroller. International bekannt wurde er erst als 90-Jähriger durch die Filmmusik zu Buena Vista Social Club. Zu seinen bekanntesten Fans gehören der Papst und Fidel Castro. Eines der wichtigsten Kapitel der kubanischen Musik geht mit seinem Tod zu Ende. So wird sein Tod in der offiziellen Tageszeitung der Kommunistischen Partei in Kuba, Granma, kommentiert. Kulturminister Abel Prieto spricht von einem großen Verlust. Tausende Kubaner kamen zu dem Begräbnis des Künstlers. Celia Cruz wurde am 21. Oktober 1925 in Havanna geboren. Sie verließ die Insel mit ihrer Band Sonora Matancera im Jahr 1960. Als sie 2 Jahre später zu dem Begräbnis ihrer Mutter in ihr Heimatland zurückkehren wollte, wurde ihr die Einreise verwehrt. Ein Umstand, den sie der Regierung nicht verzieh. Die Queen of Salsa, wie sie von ihren Fans genannt wurde, hat im Laufe ihres Lebens rund 70 Alben aufgenommen. Sie erhielt 1994 von US-Präsident Bill Clinton mit der National Medal of Arts die höchste Auszeichnung für Künstler in den USA. Mit 5 Grammys wurde sie noch im Februar für die beste Salsa-Aufnahme des Jahres geehrt. In der Granma wird sie als wichtige kubanische Interpretin gewürdigt. Gleichzeitig wird sie bezichtigt, in den vergangenen 40 Jahren systematisch in den Kampagnen gegen die kubanische Revolution aktiv gewesen zu sein. Compay Segundo und Celia Cruz. Sie müssen dort gemeinsam auf einer Wolke sein. Compay spielt, Celia singt. Ich hoffe, dass es so sei. So der kubanische Musiker Silvio Rodriguez zum Tod der beiden großen kubanischen Künstler.
Sí, vives rodeado de 75.000 soldados. ¿No crees en el mal gobierno? ¿Vives amenazado por los paramilitares? ¿Eres perseguido, marginado y desplazado?
Wenn du von 1000 Soldaten umzingelt lebst, wenn du nicht an die schlechte Regierung glaubst, wenn du von Paramilitärs bedroht oder verfolgt wirst oder sie dich vertrieben haben, wenn du Teil des Kampfes bist und nichts zu tun hast, dann hör
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Wie die mexikanische Tageszeitung La Jornada kürzlich berichtete, haben die Zapatisten in Mexiko ein altes Medium für ihre Kommunikationsguerilla neu entdeckt. Das Radio. Seit einiger Zeit beschallt Radio Insurgente mit mehreren UKW-Sendern das Hochland von Chiapas und des lacandonischen Regenwaldes. Eine Gegend, in der kaum ein kommerzieller oder staatlicher Sender zu empfangen ist. Musik, Grußbotschaften, Nachrichten und Hörspiele wechseln sich ab. Alle Programmteile werden neben dem Spanischen in mindestens 2 Indianersprachen gesendet. Radio Insurgente ist damit in der ganzen Gegend der einzige Sender, der von der lokalen Bevölkerung wirklich verstanden wird, da diese meist nur schlecht oder gar nicht Spanisch spricht.
Kutskalal, Biniketik, Libochotik, Chavaik, Takoman.
Für diese abgelegene Region Mexikos, in der die Zeit bis zum Aufstand der EZLN Anfang 1994 jahrhundertelang stillgestanden hatte, sind die Programminhalte von Radio Insurgente überraschend progressiv. Hier werden zum Beispiel die indianischen Männer aufgefordert, Frauen mit Respekt zu behandeln und sich Hausarbeit und Kindererziehung mit ihnen zu teilen.
Kantik di lekil winik an chikote skantak koltatik ta amtel tahmoh chivaltik shuk an.
Das ist keine Frauenarbeit, das ist die Arbeit von allen. Wenn du das beherzigst, wirst du eine lange und glückliche Ehe führen.
El sku ololetik smesel na stukulanel ololetik.
Radio Insurgente ist für die Menschen in Chiapas ein einzigartiges Fenster zur Welt, das den Blick auf andere Kämpfe und Konflikte eröffnet. So berichtete der Sender im Frühjahr beispielsweise über den Krieg im Irak, ein Land, von dem die meisten Hörerinnen und Hörer bis dahin nicht einmal wussten, dass es existiert. Täglich gehen Dutzende von Hörerzuschriften ein, die sich bei den Radiomacherinnen bedanken oder Grußbotschaften senden. Das Musikprogramm ist gemischt. Neben traditioneller Zeltal- oder Tzotzil-Musik, revolutionären Corridos oder kubanischem Son, spielt Radio Insurgente auch Klänge wie diese. Am 20. Juli informierte Subkommandante Marcos die internationale Öffentlichkeit in einem Kommuniqué, dass Radio Insurgente in seiner intergalaktischen Ausführung demnächst auf Kurzwelle zu empfangen sein wird. Marcos wörtlich:
Der Sub wird eine einstündige Musiksendung machen, die, wie es geboten ist, im Morgengrauen gesendet wird. Nein, der Sub wird nicht etwa singen, sondern er wird Musik, Märchen und Erzählungen vorstellen. Das Programm Dorito DJ startet vorerst noch nicht, weil der Käfer sich noch mit Schleifchen schmückt und außerdem keinen Vertrag unterzeichnet. Er will es unter 24 Stunden täglich nicht machen.
Auf Kurzwelle wird Radio Insurgente auf dem gesamten amerikanischen Kontinent zu empfangen sein. Mit ein bisschen Glück auch in Europa. Die mexikanische und internationale Zivilgesellschaft solle sich für den 8., 9. und 10. August nichts vornehmen, so Marcos weiter. Es darf spekuliert werden, ob damit nur der Start des neuen Radios gemeint ist oder die EZLN noch weitere Überraschungen plant. Eine Frequenz für die internationale Ausgabe von Radio Insurgente wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Gleichzeitig warnte der Zapatistensprecher aber auch davor, dass die militärische Lage in Chiapas sich derzeit deutlich verschärft.
Vor allem im Hochland in den Gemeinden Chenaló, Panteón und Cancún entfalten Paramilitärs fieberhafte Aktivitäten, die auf einen bevorstehenden Angriff hindeuten. Die Militär- und Polizeigarnisonen in dieser Gegend haben sich völlig abgeschottet. Sicherlich, um später sagen zu können, sie hätten nichts gehört. Die Stimmung ist dieselbe wie kurz vor dem Massaker von Acteal, als 45 Männer, Frauen und Kinder mit exzessiver Grausamkeit von Paramilitärs ermordet wurden.
Angesichts dieser Situation scheint es umso wichtiger, dass die Botschaften von Radio Insurgente bald um die Welt gehen. Denn wie die Zapatisten längst bewiesen haben, können Medien eine sehr wirkungsvolle Waffe sein. Deshalb richtet sich Radio Insurgente auch an die in Chiapas stationierten Soldaten und fordert sie zum Desertieren auf.
Ja? Ja. Siehst du? La del moño colorado, ni quisiera yo casado, ya empezaste tan muriado, mi corazón se estremece.
Soldado que provienes del pueblo, escucha, eres igual que nosotros, estás igual de pobre. Si dejas de ser soldado, vas a...
Soldat, der du aus dem einfachen Volk kommst, hör zu. Du bist so wie wir, genauso arm. Wenn du aufhörst, Soldat zu sein, wirst du ein Leben in Würde gewinnen. Hör auf, gegen deine eigenen Leute zu kämpfen, gegen deine eigene Familie oder deine Nachbarn. Lass dich nicht mehr kaufen von den Almosen der Regierung. Verweigere die Befehle einer Regierung, die nur die Reichen bevorzugt, aber die Armen immer ärmer macht. Schließ dich dem Leben der Aufständischen an. Das ist ein interessantes, ein freies und würdiges Leben.
Únete a la vida en rebeldía. Que es una vida interesante, libre y digna.
Gerüchten zufolge sollen die Kurzwellensendungen von Radio Insurgente demnächst auch im Internet zu hören sein. Wer das neue Zapatistenradio unterstützen will, kann das durch eine Spende tun, die helfen wird, das Radionetzwerk in Chiapas weiter auszubauen. Richtet eure Überweisung an Nachrichtenpool Lateinamerika e.V. Kontonummer 16264 108. Bei der Postbank Berlin, Bankleitzahl 100 110. Und ganz wichtig, vergesst nicht, unter Verwendungszweck anzugeben, Spende Radio Chiapas.
¡Fuera el ejército! ¡Fuera! ¡Chiapas, Chiapas, Néstor, ven! ¡Fuera el ejército de él! ¡Chiapas, Chiapas, Néstor, ven! ¡Fuera el ejército de él!
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichtenpool Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.